Wusstest du, dass es fast 600.000 Ärzte gibt und davon circa ein Drittel als Niedergelassene tätig sind? Warum der Bereich der niedergelassenen Ärzte so spannend und vielseitig ist und worauf man achten muss, möchte ich mit meinen heutigen Gästen besprechen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blau direkt antwortet. Mein Name ist Thomas Eickhoff, ich bin Provider Support Manager im Department Business Insurance. In der Folge 21 haben wir bereits über die Mediziner gesprochen. Heute wollen wir das Thema nochmal aufgreifen und explizit über die niedergelassenen Ärzte sprechen. Hierzu bin ich nicht allein. Ich habe an meiner Seite einmal Andreas von der Inter und Falk, der als selbstständiger Makler die Kunden berät. Wollt ihr euch einmal vorstellen? Andreas, magst du anfangen?
Ja, vielen Dank, Thomas. Mein Name ist Andreas Herber. Ich bin Maklerreferent im Hause der Inter. Und das seit einiger Zeit schon. Zum Großteil meines Lebens habe ich schon, zumindest im beruflichen Leben, habe ich bei der Inter verbracht. Seit 2008 im Hause der Inter im Maklervertrieb und seit 2009 eben in der Funktion als Maklerreferent ausschließlich für den Makler und für die Maklerin unterwegs.
Ja, vielen Dank. Falk, magst du den Zuhörern auch einmal kurz dich vorstellen und sagen, wer du bist?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Thomas, und auch danke für die Einladung. Mein Name ist Falk Leibenzähler, Inhaber, Geschäftsführer der PVS Assekuranzmakler GmbH im schönen Freiburg, ganz im Süden von Deutschland. Uns brennt auch der Planet momentan ziemlich. Wir betreuen hauptsächlich Ärzte, Heilwesen, alles, was da dazugehört. Ca. 1100 Mandanten bundesweit, also von Süd bis Nord, quer durch die Republik. Und alles, was der Arzt eben braucht, um vernünftig seine Praxis führen zu können.
Sehr schön. Ja, vielen Dank an euch beide. Lasst uns gerne starten. Falk, nimm uns doch mal mit in deinen Beratungsalltag. Welche Absicherungen sind für einen niedergelassenen Arzt aus deiner Sicht sehr wichtig?
Naja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo wir den Arzt im Endeffekt abholen. Holen wir den noch während des Studiums ab oder in seiner Assistenzzeit schon in der Praxis, dann gibt es natürlich unterschiedliche Absicherungsmöglichkeiten. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass er diverse Dinge auch braucht. Das ist ganz egal. Natürlich auf der einen Seite oder grundlegend die Berufshaftpflicht und natürlich dann weitergehend, wenn es erstmal um ihn selber geht, so das Thema Arbeitskraftabsicherung, BU, Krankentagegeld, PKV etc. Und wenn wir dann auf die Praxis weiter gucken, also gerade bei dem niedergelassenen Arzt zum Beispiel, dann natürlich das Thema Inhaltsversicherung, Elektronik, Praxisausfall, Rechtsschutz. Das sind so die wichtigsten und was gerade auch in der Praxis in letzter Zeit und auch in Zukunft immer wichtiger wird, ist dieses Thema Cyberversicherung, weil wir wissen alle, Daten sind das neue Gold, mit Daten kann man viel Schabernack anstellen und gerade Gesundheitsdaten sind natürlich so ein Thema, die viel Geld bringen können und deshalb ist das Thema Cyberversicherung, Cyberkriminalität, Datenabsicherung auch grundsätzlich immer wichtiger.
Jetzt hast du sehr, sehr viele Produkte auch genannt. Ich denke, alle sind sehr ähnlich wichtig. Andreas, sag mal, bei welchen Produkten steht ihr denn im Maklern zur Seite? Wo unterstützt ihr für den niedergelassenen Arzt?
Ja, ich würde einfach aus der letzten Folge, Folge 21, das Ganze nochmal fortführen. Die Inter ist ja ein Traditionsunternehmen als Versicherungsverein, sehr lange schon auf dem Markt und wir haben unsere Expertise insbesondere in der Personenversicherung, da kommen wir ursprünglich her. Das heißt, wir holen den Arzt oder die Ärztin relativ früh ab im Studium, möglicherweise aus der familiären Situation, wenn es sich um Kinder handelt, von Medizinern auch dort schon ab und sind aber auch schon im Composite-Bereich seit über 30 Jahren gesetzt. Und eine der beiden Kernzielgruppen resultiert eben aus der Personensparte und das wird auch konsequent auch verfolgt. Da sind wir im Sachbereich sehr stark besetzt mit der klassischen Inhaltsversicherung, also wenn es um Inventar geht, ganz besonders. Und mein absolutes Steckenpferd ist die Betriebsunterbrechungsversicherung, weil ich finde, das ist existenziell wichtig. Und wir haben natürlich auch gerade vermehrt in den letzten Jahren, in den letzten 10, 20 Jahren vermehrt auch das Thema Geräte, also Elektronikversicherung, wo wir auch besonders gut aufgestellt sind. Ich denke mal, das macht das Ganze aus. Und wir haben jetzt ein ganz besonderes Highlight, eben aus den Ausschussarbeiten, die wir intern auch führen, ganz besondere Produkte, die es nur als Nischenprodukt auf dem Markt gibt. Das ist das Thema Praxisausfall, wo wir im Moment sehr, sehr stark unterwegs sind.
Okay, vielleicht hat nicht jeder Zuhörer von uns das Thema Praxisausweis schon mal gehört. Was kann man sich darunter vorstellen? Magst du es vielleicht mal erklären? Was ist das für ein Produkt? Wofür ist es genau? Was sichert es ab? Was gibt es vielleicht auch für Besonderheiten?
Im Deutschen ist es ja so üblich, dass wir versuchen, auch Wörter aneinander zu schachteln. Deswegen kommen ja so Begriffe wie Praxisausfallversicherung, also schon sehr ausführlich. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, dann kann man sich dann vieles drunter vorstellen. Also es geht tatsächlich um die Praxis, also wenn es dann um die Niederlassung geht, um die fortlaufenden Kosten. In einer Praxis, wenn der Praxisbetreiber, die Praxisbetreiberin an dieser Stelle aufgrund von Krankheit, Unfall oder eben Quarantäne ausfällt. Und das ist die Besonderheit daran ist, wir sprechen hier von einer Schlüsselperson. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen, also Key-Man-Police. Wenn diese ausfällt, was passiert dann? Dann stellen wir uns die Frage, aus welchen Gründen, aus welchen Ereignissen, und das ist eben Krankheit, ist normalerweise das persönliche Risiko, was aus der Person eben entsteht, ist aber ein Sachprodukt. Und hier haben wir schon die erste Besonderheit und hier haben wir viele, viele Synergien. Also wenn die Praxisbetreiberin oder der Praxisbetreiber aufgrund von Krankheit, Unfall oder eben Quarantäne Praxis schließen muss, dafür ist die Praxisausfallversicherung für die fortlaufenden Kosten da. Es gibt ja noch die Option, und da schlage ich gleich die Brücke zu unseren Kollegen in der KV-Sparte. Das ist das Krankentaggeld, was natürlich in erster Linie, und ich denke mal, das ist immer der erste Schritt, was man machen sollte, was schon muss, logischerweise schon im Anstellungsverhältnis, aber spätestens der Zeitpunkt der Niederlassung, ich weiß nicht, Falk, wie du das siehst, aber ich denke mal, spätestens dieser Zeitpunkt ist dafür da, sehr gut geeignet, um dieses nochmal zu überprüfen.
Absolut, ja. Ja, vor allem ist es ja immer noch ein Unterschied, wenn sich der Arzt wirklich niederlässt, dann ändert sich ja auch das Einkommen nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich auch rapide. Und da entsprechend anzupassen in Verbindung PKV, Krankentaggeld, natürlich auch mit eurer Praxisausfallversicherung, das ist wirklich essentiell und das sollte jeder Arzt dann auch für sich in Anspruch nehmen.
Was würdest du sagen, Falk, wie kommt das Produkt der Praxisausfallversicherung im Alltag an? Rennst du damit offene Türen beim Arzt ein oder ist es dann schon doch nochmal schwieriger anzubringen? Wie sind da so deine Erfahrungen?
Naja, die Ärzte, und wenn man selber schon mal in Behandlung war oder auch im Krankenhaus war, dann weiß man, ist immer so ein bisschen Halbgötter in Weiß, um mal so ein bisschen das Ganze ketzerisch zu sagen, und denen ja eh nichts anhaben kann. Deshalb, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Inter hier üblicherweise ein sehr, sehr gutes Produkt am Markt hat. Auf der anderen Seite gibt es leider Gottes immer noch Ärzte, die den Nutzen einer Praxisausfall für sich nicht verinnerlicht haben. Es ist natürlich immer so, solange ich Versicherung nicht brauche, denkt man sich immer, wofür zahle ich den ganzen Quatsch? Wenn ich es aber brauche, dann geht es wirklich an die Existenz. Und da gibt es auch bei uns im Kundenkreis, im Mandantenkreis, gibt es wirklich so ein paar Praxen schon, die ja größere, längere Ausfälle zu verzeichnen hatten, wo dann auch relativ kurzfristig Gelder gezahlt wurden. Es kommt aber, wie gesagt, immer noch nicht bei allen Ärzten an, die halt sehen, ich brauche das nicht unbedingt, weil ich bin ja unfehlbar und mir passiert sowieso nichts. Ich bin Arzt, ich kann auf meine Gesundheit aufpassen. Aber dass das halt leider Gottes ein Trugschluss ist, erfährt man immer erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Und wie gehst du damit im Alltag um? Also wenn du jetzt zu einem Niedergelassenen gehst, du schlägst ihm das Produkt vor und er sagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Wie ist da so deine Strategie dann? Sagst du, okay, dann ist das halt so und dokumentierst, oder gibt es da gewisse, sag mal, Tipps und Tricks, die du unseren Hörern gerne auch mitgeben möchtest?
Naja gut, ich bespreche das natürlich schon mit dem Arzt, wenn er sagt, er möchte nicht. Und dann versuche ich natürlich erstmal zu ergründen, warum er das denn nicht möchte. Und ob er denn wirklich so unfehlbar ist oder wirklich so, dass ihn überhaupt keine Krankheit treffen kann. Und dann bringe ich einfach ein paar Schadenbeispiele an aus dem Mandantenkreis. Also wir haben es hier gerade bei uns auch vor Ort mit einem etwas, ja, 10, 15 Kilometer weit weg. Auch eine Ärztin, junges Alter, Mitte, Ende 30, die dann gerade sich auch niedergelassen hat, beziehungsweise in der Praxisgemeinschaft eingestiegen ist. Und die Praxis dann auch innerhalb der nächsten Jahre komplett übernehmen wollte und die dann leider Gottes Brustkrebs bekommen hat und immer mal wieder längere Zeiten ausfällt und jetzt auch sich schon wirklich überlegt, ich kann meinen Job eigentlich gar nicht mehr wirklich vollständig ausfüllen. Vor Krebs sind wir alle nicht gefeit, wir brauchen uns nur die Zahlen angucken, was auch in den letzten Jahren passiert ist, und da kann keiner von sich behaupten, es trifft ihn nicht. Und bei ihr war der große Vorteil, dass dann wirklich innerhalb kürzester Zeit mal 100.000 Euro gezahlt wurden, so dass sie sich wirklich jetzt erstmal um ihre Gesundheit kümmern kann und alles Weitere dann im Nachgang schauen kann, was sie dann macht, ob sie in der Praxis bleibt oder ob sie halt wirklich was ganz anderes macht. Deshalb ist es schon wirklich ein Produkt, was ja existenziell notwendig ist für den Arzt.
Also agierst du dann proaktiv mit Schadensfällen, die du mitbegleitet hast, wo du dann auch versuchst, so ein bisschen nicht vorhandene Unsterblichkeit des Arztes zu lockern?
Genau, absolut, ja. Okay.
Gibt es denn für dieses Produkt viele Anbieter am Markt oder haben wir da hier eher so ein Alleinstellungsmerkmal?
Also es gibt noch 2, 3 andere, aber da ist die Inter, was die Ausgestaltung und auch für uns Makler, die Möglichkeiten der Berechnung und auch der Unterstützung angeht, schon wirklich sehr, sehr weit vorne. Und auch was vor allem was Bedingungswerk angeht. Also da gibt es wirklich die Inter und dann kommt lange nichts.
Unabhängig aber von den Produktleistungen würde ich gerne vorne nochmal anfangen. Und zwar, du hast vorhin die Frage gestellt, wie geht man an dieses Produkt ran? Ne? Wie nehmen das die Kunden auf? Und genau die gleiche Frage haben wir uns bei diesem Produkt in der Entwicklungsphase auch gestellt. Und ich glaube, das macht das dann den Erfolg dann nachher aus, weil wir gesagt haben, und das ist ein Riesenvorteil, ein Riesenmehrwert für den Vermittler und im Endeffekt auch für den Kunden, den man dort auch berät. Wir haben also beide Produkte. Wir haben einmal den Leistungsfall und einmal einen Schadeneigentest, wenn wir von einem Schadenprodukt sprechen, in einem Haus. Das heißt, das haben wir schon mal gelöst durch entsprechende Erklärung, dass wir dann natürlich auch Synergien im Haus nutzen können, ohne dass man als Makler in die Bredouille kommt, dann die Unterlagen möglicherweise doppelt einzureichen. Aber wenn wir vorne anfangen, dann, ich denke mal, gerade unser Bedarfsrechner ist genau aus dieser Perspektive auch entstanden, dass wir gesagt haben, also wir sehen jetzt hier nicht das Produkt im Fokus, sondern das Risiko, welches dort im Vordergrund steht. Und dann haben wir die Möglichkeit, eben den Bedarf erst zu ermitteln. Also der Online-Rechner, der ja jedem quasi zur Verfügung steht, wo man jederzeit darauf zugreifen kann. Wenn es jemand mal ausprobiert, dann wird er sehen, dass ich dort eben den Bedarf erstmal ermitteln kann und erst dann steige ich in die beiden Produktlinien. Ich kann also über diesen Bedarfsrechner beide Produktlinien bedienen und ich kann mit dem Schieberegler dann im Endeffekt entscheiden, möchte ich jetzt eher auf erstmal die Möglichkeiten im Bereich des Tagegeldes komplett ausnutzen, was ja auch gewisse Vorteile hat, das muss man ja auch dazu sagen, ne? Wenn wir dort die Möglichkeiten haben, denn die Besonderheit bei uns ist, ich kann ja auch die Fixkosten übers Tagegeld ja auch zum größten Teil absichern. Achtung, die Tagegeldhöhen muss ich natürlich berücksichtigen. Und dann kann ich sagen, okay, wenn das nicht reicht, dann gehe ich auf die Praxisausfallversicherung. Und da sehen wir absolut den Bedarf, dass wir eben aus der Kundenperspektive das Ganze oder das Thema Produktentwicklung berücksichtigen, dann werden auch die Erfolge auch sichtbar sein in diesen einzelnen Produktlinien. Und wir sehen ja auch, dass wir da auch einen gewissen Push auch fürs Thema KV auch bei uns im Haus gesetzt haben.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Jetzt hattest du schon mal gesagt, also ihr unterstützt da auf jeden Fall prozessseitig, ist das eine. Falk hatte wieder gespiegelt, euer Produkt kommt auch sehr, sehr gut an, setzt ein paar Bedingungshighlights. Wie sieht denn die weitere Unterstützung der Inter aus? Gerade auch, wenn es mal um vor Ort geht, gibt es da eine Unterstützung? Wo unterstützt ihr gerne den Makler? Wie sieht das aus? Nimm uns gerne mal mit.
Das ist ja genau die Funktion, die ich ja mitbringe. Als Maklerreferent bin ich ja jetzt nicht nur für die klassische Angebotserstellung da, sondern insbesondere eben für dieses ganz sensible Thema zuhören, moderieren und die Themen wichtig bei uns im Haus platzieren. Und zuhören fängt für mich schon an, wenn der Makler bei uns anruft, bei mir anruft und seine Herausforderung schildert, dann können wir individuell immer eine Lösung dafür finden. Das kann immer sehr unterschiedlich aussehen. Wie gesagt, bei der Produktentwicklung haben wir mit vielen Maklern im Vorfeld gesprochen. Wenn es dann darum geht, wenn der Makler bei mir dann anruft und sagt, ich habe hier die und die Herausforderung, dann gibt es verschiedene Wege. Wir haben ja mit den modernen Kommunikationsmitteln, so wie wir heute hier sitzen und Falk eben zugeschaltet ist, haben wir genau solche Möglichkeiten auch bei uns im Haus, indem wir dann auch durch die modernen Medien einfach mal uns committen auf eine Viertelstunde, dann sehen wir, dann können wir uns ein Bild verschaffen, um was geht es. Man kann durch die Medien, zum Beispiel Google Earth, sehr gut sich schon mal einen Eindruck verschaffen, worauf lässt man sich ein, wenn wir eine Besichtigung vor Ort durchführen, das mache ich dann ja auch. Also wenn jemand sagt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt mein Tagesgeschäft, was wir hier machen. Ich berate zwar Mediziner, habe aber mein Steckenpferd in der Personensparte oder im Thema BAV oder whatever, dann habe ich ja immer noch Produktgeber, die in anderen Sparten vielleicht ihren Mehrwert bringen. Und das ist genau unser Thema. Wir sind im Sachbereich gut platziert. Produkte kommen und gehen. Aber ich denke mal, wenn wir mit dem Lösungsansatz an die Sache herangehen und auch den Makler vor Ort unterstützen, nehmen wir schon vieles von den Schultern weg. haben natürlich das Thema Maklerhaftung dann auch im Blick dann auch, ne? Und da glaube ich schon, dass wir damit auch einen riesen Mehrwert mitbringen, indem wir dann vor Ort mitgehen und auch die Deckung dann auch bestätigen können oder möglicherweise auch auf mögliche Gefahrenquellen auch darauf hinweisen.
Gibt es bei der Begutachtung gewisse Punkte, wo du sagst, das kommt ständig vor, gewisse, sag mal, Hürden oder Dinge, die immer schnell zu beheben sind, damit es dann doch im Schadensfall keine Probleme gibt?
Ja, das beginnt ja schon vor der Tür, bevor man eintritt. Im wahrsten Sinne des Wortes in die Praxis beginnt ja schon die Begutachtung, indem man sich die Sachen anschaut. Es kommt ja auch darauf an, bin ich jetzt irgendwo auf dem Land, dann habe ich klassischerweise eine Zahnarztpraxis oder einen Allgemeinmediziner, möglicherweise in einem eigenständigen Geschäftshaus. Habe ich jetzt irgendwo in einem Ballungsgebiet in Lübeck oder in Hamburg oder wo auch immer, dann habe ich oft ein Arzthaus, was möglicherweise, wo die Räume einfach angemietet sind. Dann habe ich natürlich die Fragestellung nach der Technik. Wie ist die Technik aufgebaut? Oft ist die Hürde auch in den Werten dann auch zu finden. Wenn wir den Arzt vor Ort haben, dann müssen wir natürlich diese Hürde erstmal gedanklich nehmen, dass wir immer über den Neuwert der Einrichtung und insbesondere der Geräte sprechen. Na, dann stellt sich auch die Frage, sind das jetzt auch geleaste Geräte? Sind die möglicherweise anderweitig abgedeckt? Und auch ganz, ganz wichtig, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel eben für Mediziner. Wo sind denn so die Pain Points? Ne? Wo ist denn jetzt nach dem Flaschenhalsprinzip, wenn ich danach gehe, habe ich jetzt bei einem Zahnarzt eben den Zahnarztstuhl. Wenn der Zahnarztstuhl nicht funktioniert, dann habe ich eben einen Ausfall. Wenn der Sterilraum nicht funktioniert, nicht begehbar ist aufgrund von dem Leitungswasserschaden, dann kann ich die Praxis dicht machen. Dann habe ich ein Totalschadenfall-Szenario, ne, für einen gewissen Zeitraum. Und das ist eben nicht von heute auf morgen behoben, indem ich ein Glaser bestelle und die neue Tür, eine Zwischentür drin ist, sondern das sind wirklich existenzielle Sachen. Und da fängt der Kunde an mitzudenken. Ich denke mal, das ist so die größte Hürde. Und dann weiß der, okay, ich habe jemanden hier dabei. Der weiß, was er macht. Der hat das Gleiche vor wie ich. Und zwar soll die Praxis laufen. Und dann funktioniert das. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz.
Was würdest du schätzen, wenn wir jetzt so bei der Praxis Inhaltsversicherung sind, wenn ich mal so eine Standardpraxis nehme, was haben die so für Werte? Ich kann mir da so gar nichts drunter vorstellen.
Das ist halt immer unterschiedlich. Also wenn du einen Radiologen hast, dann liegst du hier irgendwo weit siebenstellig. Und alles andere, ja, ich sage mal, die Allgemeinarztpraxis liegt so zwischen 300.000 bis 600.000 Euro vielleicht. Und wie gesagt, bei den Radiologen, dann geht es deutlich noch über die Million drüber. Weil da kostet ein Gerät teilweise schon über eine Million.
Also sehr fachrichtungsabhängig, sagst du.
Okay. Absolut, würde ich auch sagen. Ne? Also wenn wir wieder beim Zahnarzt sind, dann kann man ungefähr so eine Richtung nehmen. Wenn wir einen Zahnarztstuhl nehmen mit der Zeile, die dazugehört, mit der Einrichtung drumherum, dann bist du bei einem Zahnarztstuhl bei 100.000 Euro Pi mal Daumen, ne? Bei der Einrichtung.
Das ist nicht wenig. Jetzt stelle ich mir es nicht so einfach vor, bei den Ärzten auch Neukunden zu gewinnen. Wenn ich so an meine Hausärztin denke, die hat irgendwie gefühlt nie Zeit, rennt von einem Raum in den nächsten und ist dann auch schon wieder weg. Wie gewinnst du denn Neukunden?
Naja, wir haben so ein bisschen die Luxussituation. Also PVS, es wird dem einen oder anderen bekannt sein, es gibt ja die PVS-Abrechnungsstellen und da gibt es aktuell, ich glaube, 18 Stück noch momentan, die sich dort über Deutschland verteilen. Und die PVS, so wie ich jetzt heute Geschäftsführer bin, ist eine ehemalige Tochter der Abrechnungsstelle Südwest, die wir vor ein paar Jahren rausgelöst haben. Das heißt, ich sitze auch im Haus des Arztes in Freiburg mit der Abrechnungsstelle zusammen. Und da kommen natürlich dann, weil wir uns mit dem Vertrieb auch immer wieder austauschen. Das heißt, wir bringen denen neue Abrechnungskunden, die bringen uns neue Kunden für das Thema Versicherung, Absicherung. Dann haben wir einen Steuerberater im Haus, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und diverse andere Steuerkanzleien über Deutschland verteilt weg, mit denen wir auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten und gesetzliche Krankenversicherungsabrechner. Also das ist immer so ein bisschen geben und nehmen. Das heißt, wir bringen den Kunden für die Abrechnung, die bringen uns Kunden für den Versicherungsbereich. Also da haben wir wirklich eine sehr, sehr große Luxussituation. Das heißt, ich muss gar nicht selber groß in die Akquise gehen, sondern es kommt von sich aus.
Also Thema Networking ist so das Führende. Gibt es denn ansonsten noch so Tipps oder Tricks in dem Bereich, losgelöst jetzt von dem Netzwerk, wo du sagst, das wäre eine gute Strategie, auch vielleicht vor der PVS gewesen, wie du an Ärzte als Kunden kamst?
Naja, also das Netzwerk ist, glaube ich, wirklich mit eines der entscheidenden Dinge. Also wer sich wirklich mit dem Thema Ärzte auseinandersetzen möchte oder auch das zukünftig als Kundengruppe gewinnen möchte, sollte wirklich mal gucken, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Spezialisierten, egal ob es auch Rechtsanwalt, Steuerberater ist oder sonstiges, der sich auf Ärzte und Heilwesen spezialisiert hat, mit dem in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung aufbauen. Oder ansonsten, was für die Ärzte grundsätzlich auch immer wichtig ist, also so Ärzte tummeln sich nicht auf Social Media, weder auf LinkedIn noch auf Facebook noch sonst irgendwo. Die haben einfach keine Zeit dafür. Aber wenn man Ärzten auch wirklich ihr Lebensabend mal berechnen kann, sprich das Thema Vorsorgeplanung, Ruhestandsplanung, weil darüber machen sich Ärzte überhaupt keine Gedanken, dann ist das, glaube ich, wirklich ein Thema, womit man offene Türen einrennt.
Also würdest du sagen, eine Online-Präsenz ist bei der Zielgruppe nicht unbedingt zwingend erforderlich, wenn sie sowieso nicht online aktiv sind?
Nicht zwingend. Also der Arzt steht morgens um 8 in seiner Praxis, geht abends um 5 oder um 6 nach Hause, dann macht er noch den ganzen Bürokram, was er machen muss. Und dann hat er auch irgendwann die Faxen dicke. Und dann möchte er nicht noch irgendwo über Social-Media-Kanäle suchen oder sich irgendwelche Versicherungsangebote vergleichen. Da hat er einfach keine Zeit und keine Lust dazu. Der muss nur wissen, dass wenn ich jemanden habe, einen Makler, der sich damit auseinandersetzt, dann möchte ich gut aufgehoben sein und dann ist der auch über Jahre lang treu.
Also würdest du die Zielgruppe auch eher als sehr loyal und nicht unbedingt, also wahrscheinlich wechselträge wäre so das Richtige.
Die haben ja gar keine Zeit zum Wechseln.
Ja, eben drum. Also die einzigen, die sich wahrscheinlich etwas mehr mit ihren Versicherungen und Finanzen auseinandersetzen, sind wirklich die Zahnärzte, weil die doch sehr zahlenaffin sind, aber der Rest, das ist so wie die drei Affen, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, wird schon irgendwie schief gehen und bloß nicht damit auseinandersetzen. Aber die Zahnärzte sind ein bisschen anders, aber der Rest, wie gesagt, wenn du die vernünftig betreust und auch nicht übervorteilst, dann sind die dir ein Leben lang treu.
Gibt es bestimmte Gründe dafür, dass die Zahnärzte zahlenaffin sind? Also gefühlt sind es die fiesesten, weil das ist am schmerzhaftesten bei denen, der Besuch. Aber gibt es da Gründe, wo du sagst, deswegen sind sie...
Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Vielleicht ist es wirklich im Studium, dass die mehr mit Zahlen zu tun haben. Aber ich weiß nicht, Andreas, vielleicht hast du da eher den Geheimtipp dafür, warum es bei den Zahnärzten eher so ist.
Ich spreche jetzt einfach mal aus der Gefühlswelt. Ich denke mal, das ist auch die Ästhetik, die uns alle verfolgt. Du hast ja auch die größte Zuzahlung in der Regel dort auch. Also die Patienten sind auch bereit, da auch mehr zu investieren. Und das hat ja auch alles seine Gründe. Und das kann ich auch nur bestätigen, dass die Zahnärzte ganz besonders zahlenaffin sind. Ich denke, das wird einer der Gründe sein, ne?
Ja, also die Touchpoints hinsichtlich Rechnungsstellung sind da am größten, weil halt die gesetzliche nicht so häufig da alles vollumfänglich absichert.
Ja, und die BKV das vollumfänglich bezahlt dann in der Regel, ne?
Sehr gut, sehr gut. Was würdet ihr schätzen? Also wir hatten ja eingangs gesagt, es gibt ungefähr 600.000 Ärzte, davon ein Drittel hat es niedergelassen. Wie ist so die Verteilung hinsichtlich der Fachrichtungen? Wir haben ja, ich glaube, es gibt so 60, 70 Fachrichtungen, korrigiert mich gerne. Wie verteilt sich das Ganze so?
Also wir haben ja aktuelle statistische Werte und wir haben ja da, ich sag jetzt mal, den Allgemeinmediziner, der den größten Anteil darstellt. Das sind ja so um die 20%. Dann haben wir ja noch die innere Medizin, Kinder-, Jugendmedizin ist schon wesentlich geringer, also die innere Medizin bei 15%. Radiologie ist ja vorhin auch gefallen, also absoluter Nischenbereich mit 3% ausgefüllt, aber wir haben ja auch die Werte gehört, die sich dahinter verbergen, also sprich auch die Kosten. Daher ist der allein aus dieser Perspektive natürlich dieser Personenkreis besonders interessant, die Zahnmediziner, weil die ja zahlenaffin sind. Ich denke mal, ganz besonders anzumerken ist, dass gerade dieser Zweig verweiblicht, ne? Also insgesamt der Medizinerbereich. Was aber nicht heißt, das habe ich jetzt neulich aus einem anderen Podcast eben mitbekommen, was aber nicht heißt, dass die unbedingt in die Niederlassung gehen, ne? Das ist das Thema Angestelltenverhältnis, Familien etc. pp. Ist dann bei den weiblichen Medizinerinnen doch eher im Fokus.
Da stimme ich dir absolut bei, ja, weil die weiblichen Medizinerinnen, die lassen sich dann vielleicht nieder, wenn die Kinder mal aus dem Gröbsten raus sind, aber nicht zu vorgezogenem Alter.
Ich denke mal, jetzt im Moment ist auch der Generationenwechsel ganz interessant. Wir sprechen ja alle über die medizinische Versorgung, insbesondere auf dem Land, also Stichwort Landarzt und so weiter und so fort. Das könnte sicherlich auch ein Ansatz sein, wenn man da ein gewisses Netzwerk auch zur Verfügung stellen kann. Stichwort Praxisbewertung. Was mache ich denn in dem Moment? Wo stehe ich mit meiner Praxis? lasse ich die jetzt verkommen, auf gut Deutsch gesagt, indem ich da jetzt nicht mehr renoviere, oder mache ich doch noch Schönheitsarbeiten an der Praxis, um die Praxis eben schmackhaft zu machen, Praxisbewertung und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz in Netzwerk, und ich muss natürlich auch die Sprache dann auch sprechen, ne? Und die Mehrwerte dann auch zeigen. Das könnte auch durchaus spannend sein, weil der Arzt eben von sich aus relativ wenig Zeit mitbringt, und wenn ich ihnen dann den Mehrwert genau in dem Moment bringen kann und zeigen kann, in dem Moment Point of Sale, dann bin ich da schon sehr, sehr vorne mit dabei.
Jetzt haben wir ein paar Fachrichtungen gehört. Falk, gibt es eine Lieblingsfachrichtung, wo du sagst, da ist die Beratung einfacher, spannender, angenehmer? Gibt es da irgendwo was, wo du sagst, ja, die habe ich lieber?
Im Endeffekt ist eigentlich egal, Zeit haben sie alle keine. Also bist du wirklich einen Arzt mal ans Telefon kriegst, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, wenn dann nur per Mail. Dann ist es auch unterschiedlich. Also was ich in unserem Kreis feststellen kann, dass lustigerweise die Augenärzte sehr, sehr schnell antworten, und bei den Radiologen dauert es am längsten.
Spannend. Wie läuft denn die Betreuung eines Arztes ab? Gibt es da Unterschiede zu anderen Geschäftskunden, irgendwas Spezifisches? Wie sind da so bisher deine Eindrücke, die du gewinnen konntest?
Naja, also wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es ist bei einem Arzt eigentlich so, du brauchst ihn groß gar nicht betütteln. Also es ist wirklich so, wenn der sich gut aufgehoben fühlt und ein- bis zweimal im Jahr wirklich den Kontakt mit dir hat, dann will der auch groß gar nichts, weil er kümmert sich eh nicht um seine Versicherung, was er hat. Geldtechnisch ist ihm eigentlich auch fast egal, was es kostet. Und wenn du dann von deiner Seite her kommst und ihm wirklich ein neues Angebot machst, naja, du musst halt jetzt mal 3 Monate Kündigungsfrist vorab, musst du halt wahrscheinlich 5 Monate vorher anfangen, dass du rechtzeitig eine Info von ihm kriegst, ob er es möchte oder nicht. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, die Ärzte sind sehr, sehr handsam.
Man muss nur einmal den Fuß in die Tür bekommen, also.
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich das Schwierigste, wirklich den Arzt für sich zu gewinnen. Und zu sagen, hallo, hier bin ich, ich mache es anders wie der große Rest da draußen. Weil es gibt natürlich auch noch die Vertriebe, also Deutsche Ärzteversicherung etc. oder MLP ist ja auch was, wo die Ärzte schon im Studium abholt. Und wenn du wirklich den Fuß dann mal in der Tür hast, dann sind sie dir wirklich sehr, sehr treu und wollen auch nicht groß, dass dauerhafte Veränderungen. Die sind froh, wenn alles läuft.
Ja, die verlassen sich dann ja auch drauf, dass es dann auch im Schadenfall läuft. Sagt man ja im Moment der Wahrheit, das ist ja woanders ja auch, aber ich glaube hier ganz besonders aufgrund von Zeitmangel erwarten die einfach, dass du dann in dem Moment deine Arbeit getan hast und die sich dann im Schadensfall eben absolut auf dich verlassen können. Das sind ja auch unsere Erfahrungswerte, dass da die Kommunikation fast ausschließlich über den Vermittler läuft.
Ja, absolut, weil wie gesagt, sie haben überhaupt keine Zeit, sich um den Schaden zu kümmern. Also die melden dir den Schaden, sagen, was passiert ist, und dann sagen, okay, kümmere dich drum und mach bitte den Rest. Und wenn irgendwo was ist, dann muss man natürlich nochmal zwischenfragen. Aber ansonsten, so wie Andreas schon sagt, die wollen einfach wissen, dass sie gut aufgehoben sind, und alles andere, das jetzt nicht.
Das Thema Generationenwechsel wurde ja auch vorhin kurz angerissen. Was würdest du schätzen, wie ist so der Altersdurchschnitt bei den Ärzten, die du im Bestand hast, Stand heute?
Also müssen wir wirklich selektieren, aber das ist schon eher 50 plus. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der auch eine Praxis jetzt abgibt. Und bei den Ärzten ist es ja oftmals so, dass die wirklich bis Ultimo arbeiten. Also wir haben noch einen, jetzt muss ich überlegen, was ist denn das? Aber ich weiß es gar nicht. Ein Zahnarzt, der ist 78, arbeitet immer noch, hat eine wunderschöne Praxis in einem Schloss gelegen, wo auch Götz von Berlichingen schon residiert hat. Der arbeitet immer noch, der kann sich auch gar nicht vorstellen, noch irgendwann aufzuhören. Und da ist, der hat zwar schon 2 Nachfolger, die in der Praxis drin sind, aber wie gesagt, er denkt nicht dran aufzuhören. Aber ja, wir merken natürlich auch schon, dass ein Umschwung in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Und auch hier haben wir wieder die schöne Möglichkeit, dadurch, dass wir ja eben im Haus des Arztes sitzen und mit den Steuerkanzleien zusammenarbeiten, kriegen wir natürlich schon mit, wer da nachkommt und wer auch auf der Suche ist, auch über die Abrechnungsstellen sagen, ich suche eine neue Praxis, gibt es nicht eventuell jemand, der demnächst seine Praxis abgibt? Und das ist wirklich so ein Hand-in-Hand-Spiel, wo wir ganz genau wissen, okay, hier gibt es jemanden, der eine Praxis sucht, da gibt es jemanden, der die Praxis abgibt oder der Nachfolger sucht, und so können wir das dann auch wunderbar zusammenführen.
Also gibt es da auch keine, sage ich mal, Verluste, wenn es wirklich mal einen Generationenwechsel gibt? Also ihr schafft es dann auch, in der Regel den neuen Inhaber für euch zu begeistern?
In der Regel ja. Es gibt natürlich immer wieder auch Herausforderungen, dass dann, wie gesagt, die Finanzvertriebe irgendwo da sind, die den vielleicht schon zum Studium her begleitet haben. Da wird es dann etwas herausfordernder, aber ansonsten ist es normalerweise ein nahtloser und sehr geräuschloser Übergang.
Das ist auch ein super Zeitpunkt, da ja auch selber mal mit einzusteigen, weil wenn wir jetzt das Thema Praxisübernahme, Niederlassung besprechen, dann müssen wir ja auch natürlich denjenigen im Blick nehmen, alterstechnisch, der jetzt eine Praxis übernimmt. Das ist, ich weiß nicht, kannst du das vielleicht nochmal gleich bestätigen oder auch revidieren, die Aussage. Also wenn wir von Ende 30, Anfang 40 sprechen, dann wissen wir alle, wie sich das, also ich weiß nicht, Thomas, ob du das kennst, aber ich kann es nachvollziehen, dass dann auch hier oder da schon mal was zwickt. Also gerne auch mal an die Optionstarife, die ja so weit wie möglich nach vorne blicken und da die Flexibilität dann auch mit einnehmen. Also Thema nicht nur das Tagegeld, sondern PKV-Geschäft generell. Ne? Das ist ja eins der wenigen lukrativen Zielgruppen, die definitiv die Option sich offen halten müssen.
Ja, definitiv. Und auch bei der PKV ist es ja so, dass du, wenn sie da mal PKV versichert sind, auch ihr Leben lang da bleiben und nicht irgendwie alle 3, 4, 5 Jahre gucken, wo gibt es irgendwie einen neuen Tarif, wohin kann ich wechseln, weil das 3,50 Euro günstiger ist. Also das hast du bei den Ärzten überhaupt nicht.
Sehr gut. Erstmal vielen Dank an euch beide. Gibt es von eurer Seite noch Tipps oder Empfehlungen, die ihr gerne den Zuhörern mitgeben wollt, sei es für die Beratung, Betreuung oder auch rund um der Zielgruppe? Andreas, magst du starten, falls du noch was in die Runde werfen möchtest?
Gerne, ich kann es nur noch mal wiederholen. Also Produkte kommen und gehen. Gesellschaften sind heute gut positioniert, morgen vielleicht weniger. Also immer versuchen, auf die Dienstleistung logischerweise drauf einzugehen, sich logischerweise mit der Zielgruppe im Vorfeld zu beschäftigen und sich da auch wohlfühlen. Weil ich glaube, jeder Kunde spürt das, egal ob das dein Endkunde im Privatkundengeschäft ist, wo sicherlich das nicht so spitzig bewegt im Handwerk oder eben bei so einer speziellen Zielgruppe wie Mediziner. Ich muss ja auch deren Sprache sprechen. Also solche Themen wie Ärzteversorgungswerk oder kassenärztliche Vereinigung, das sind so Themen, die die Ärzte bewegen, die sie mitnehmen können, aber im genau richtigen Moment auch zu platzieren, weil Zeit ist Geld und die haben wir alle nicht.
Vielen Dank. Falk, hast du auch noch etwas?
Ja, also ich kann das nur bestätigen, was der Andreas gesagt hat, sich wirklich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen und dort ein bisschen mehr zu machen wie die großen anderen, vielleicht auch die Finanzvertriebe. Und wenn man mal, wie gesagt, den Arzt hat, dann sind die sehr, sehr dankbar. Aber ansonsten, ja, es ist eine sehr, sehr dankbare und natürlich auch sehr lukrative Zielgruppe, die da draußen auf uns wartet. Ärzte gibt es noch mehr als genug, auch wenn wir einen absoluten Ärztemangel haben. Wir hoffen, dass das vielleicht in nächster Zeit etwas besser wird, wobei die nächsten Jahre dann doch eher mau aussehen. Aber ja, es ist eine schöne, interessante Zielgruppe, die auch am anfänglich etwas herausfordernd ist. Aber wenn man dann mal wirklich den Fuß gefasst hat, dann kannst du die auch ein Leben lang betreuen.
Sehr schön. Ich würde sagen, schönes Schlusswort. Falk, Andreas, vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Danke euch. Bis dann.